Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Sie kennen die Bilder der großen Frachter, beladen mit zigtausend bunten Containern, massive Kolosse. Und die müssen seit einigen Monaten immer häufiger tausende Kilometer Umwege in Kauf nehmen. Gründe sind die Angriffe der Houthi am Suezkanal und das Klima am Panamakanal. Dürre und zu hohe Temperaturen führen dort zu Niedrigwasser. Über Engpässe und Containerstaus berichtet Ernst Ludwig von Aster.
Das kleine Motorboot hält Sicherheitsabstand zum Containerriesen. Im Schritttempo schiebt sich die COSCO Shipping Lotus durch den Panamakanal. 366 Meter lang, 48 Meter breit, Platz für mehr als 13.000 Container. Doch an Bord klaffen etliche Lücken zwischen den Riesentransportkisten. Der Wasserstand ist wirklich niedrig, sagt José. Da können die Schiffe nicht so viel Ladung transportieren wie sonst. Seit Jahren steuert der Guide sein Motorboot über den Panamakanal, der einzigen direkten Verbindung zwischen Atlantik und Pazifik. 82 Kilometer lang, 26 Meter Höhenunterschied, 12 Schleusen, alle betrieben mit der natürlichen Kraft des Wassers. Für jedes Schiff, das den Kanal passiert, werden mehr als 200.000 Kubikmeter Wasser benötigt, die am Ende im Meer landen.
So, den Kanalticker.
In Hamburg beobachtet Nils Haupt die Wasserstände im Panamakanal seit Monaten. Haupt ist Sprecher von Hapag-Lloyd, der fünftgrößten Reederei der Welt. Rund 12 Millionen Container schippert die pro Jahr über die Weltmeere. 4 Schiffe pro Tag schickt Hapag-Lloyd im Normalbetrieb durch den Panamakanal, jedes beladen mit bis zu 13.000 Containern. Doch die normalen Zeiten sind seit Monaten vorbei.
Ja, das haben wir auch gemerkt. Die Kanalbehörde hatte die Zahl der Durchfahrten durch die große Schleuse massiv reduziert. Und das führt natürlich dann zu erheblichen Staus im Welthandel. Und mit denen mussten wir und müssen wir auch heute noch umgehen.
Fahren im Normalbetrieb 38 Schiffe pro Tag durch den Kanal, sind es zurzeit gerade mal 24. Zwischenzeitlich waren es sogar nur 18. Seit Monaten geht das so. Es fehlt an Wasser und Änderung ist vorerst nicht in Sicht. In Panama City beugt sich Steve Payton über seinen Computer. Seit mehr als 30 Jahren arbeitet der Biologe für die Smithsonian Society, eine unabhängige Forschungseinrichtung aus den USA. Payton beobachtet die klimatischen Veränderungen in dem mittelamerikanischen Land und kann dabei auf einen einmaligen Datenschatz zurückgreifen.
The French, when they first came here in 1880, knew that.
Als die Franzosen 1880 die ersten Kanalarbeiten planten, wussten sie, dass der Wasserhaushalt ausschlaggebend sein wird, erzählt Payton. Darum erfassten sie von Anfang an die Niederschläge. Danach machten die US-Amerikaner weiter, dann die Panama. Heute arbeiten die Wissenschaftler mit Niederschlagswerten von mehr als 140 Jahren.
Wenn man nur die Daten aus 40 oder 50 Jahren hat, dann ist es schwer, Veränderungen zu bewerten. Aber mit Daten von mehr als 140 Jahren können wir sagen, in den letzten 25 Jahren haben wir 8 der 10 größten Stürme gesehen. Wir hatten jetzt die 3 trockensten Jahre hintereinander. Es hat sich etwas geändert. Die Niederschlagsmengen ändern sich fundamental.
Gerade mal halb so viel Niederschlag wie üblich registrierten Payton und seine Kollegen und Kolleginnen in der letzten Regenzeit. Schlechte Nachrichten für die Reedereien. Umplanen und umleiten, das sind die einzigen Möglichkeiten, sagt Nils Haupt von Hapag-Lloyd.
Man musste umleiten, aber die Option, dann eben den Südzipfel von Südamerika zu umfahren, ist eigentlich relativ unrealistisch. Denn Sie müssen sich überlegen, dass allein die Küstenlinie von Chile beträgt ungefähr 4000 Kilometer. Man ist also irre viel mehr unterwegs.
Seit gut einem halben Jahr ist der maritime Güterverkehr aus dem Takt. Alle Reedereien suchten nach neuen Wegen und erhöhten die Transportpreise. Hapag-Lloyd entschied sich bei einigen Schiffen für eine massive Kursänderung und schickte sie andersherum um den Globus.
Es gab noch eine Sondersituation insofern, dass wir unsere Schiffe, die im Transpazifik fahren, dann über den Suezkanal geführt haben.
Doch da die Houthi-Milizen an der Meerenge von Bab el-Mandeb, dem Tor der Tränen am Roten Meer, immer wieder Handelsschiffe attackieren, musste Hapag-Lloyd den Kurs erneut ändern.
Aber auch das geht jetzt ja nicht mehr. Insofern haben wir die Sondersituation, die wir eigentlich seit vielen Jahrzehnten nicht hatten, dass beide Kanäle im Moment nicht so schiffbar sind, wie sie eigentlich sein sollten.
Noch ist nicht absehbar, wann sich die Situation am Suezkanal entspannen wird. Importeure und Exporteure müssen sich auf wochenlange Verzögerungen einstellen.
Wenn Sie beispielsweise von der Türkei in Richtung Singapur fahren, dann brauchten Sie durch den Suezkanal ungefähr 11 Tage. Jetzt dauert diese Route rund um Afrika etwa 18 Tage länger. Das sind knapp 3 Wochen. Nach Europa sind es immerhin auch noch 10 bis 12, 13 Tage, je nach Hafen.
Und auch am Panama-Kanal ist Entspannung nicht in Sicht. Zurzeit kann Hapag-Lloyd 2 Schiffe pro Tag durch den Kanal schicken, halb so viel wie vorher.
Ja, wir sehen ja momentan auch nur die Spitze des Eisbergs. Wir laufen jetzt in die Sommerzeit, das heißt auch in die regenarme Zeit. Wir müssen in der Tat davon ausgehen, dass vielleicht die Durchfahrtszahlen weiter reduziert werden.
You can actually see,
in Panama ist mittlerweile Trockenzeit. Auch wenn es jetzt ab und zu regnen sollte, die Niederschlagsbilanz wird das nicht groß verändern, weiß Steve Payton. Denn 85% der Regenmenge fallen in den Monaten Mai bis Dezember.
Wir können hier noch sehr ernste Probleme bekommen. Und dabei geht es nicht nur um die Schifffahrt. Es geht auch um das Trinkwasser. 55% der Bevölkerung bekommen Trinkwasser aus der Kanalregion. Und die Kanalbehörde ist verpflichtet, diese Versorgung zu garantieren. Gleichzeitig muss sie die Schiffspassagen organisieren. Das wird sehr kompliziert werden.